Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, ehemalige Spitzenpolitikerin Maria Rauch-Kallert.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Maria Rauch-Kallert ist Unternehmerin und ehemalige Spitzenpolitikerin der ÖVP. An der Spitze des ÖPC kämpft sie seit 2009 für die Gleichstellung der paralympischen und olympischen Athletinnen im Spitzensport. Ein fehlendes Wort in der Bundeshymne wird während ihrer politischen Karriere zur Geduldsprobe. Und doch gelingt es Maria Rauch-Kallert, in ihrer letzten Parlamentssitzung die Töchter in die Bundeshymne zu hieven. Vertiefen will sie damit die Symbolkraft der gendergerechten Sprache. Zur Sprache bringt sie viele gesellschaftliche Ungerechtigkeiten auch während ihrer beiden Amtszeiten als Bundesministerin. Als Vermittlerin zu den Parteien links der Mitte sieht sie sich genauso wie als bunten Vogel des liberalen Flügels der Volkspartei. Ein Aufschrei ihrerseits ist bis heute nicht ausgeschlossen, wenn es darum geht, Frauenrechte durchzusetzen. Auszusetzen hat sie an der Gesellschaft, dass wir es bis jetzt nicht geschafft haben, uns Arbeit und Macht gerecht auszuschnapsen. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb sie schon mit 4 Jahren schnapsen gelernt hat. Schön, dass du da bist, Maria.
Schönen guten Tag.
Ich habe es gerade gesagt, schnapsen gelernt hast du schon mit 4 Jahren und es hat auch ein bisschen in der Politik immer wieder geholfen. Warum denn?
Ich war eine Wirtstochter. Mhm. Ich bin eine Wirtstochter. Ich bin im Wirtshaus aufgewachsen und es war der Ehrgeiz unserer Stammgäste, dem Kind Schnapsen beizubringen, hatte einen immensen Vorteil im Kopfrechnen. Mhm. Ich war dann in meiner Volksschulklasse für meine Volksschullehrerin das erste Mädchen, das schneller Kopfrechnen konnte als die Burschen. Hat mir mein Leben lang immer geholfen. Und zweitens hat mir das Schnapsen in der Politik geholfen. Denn am Wirtshaustisch kann man sich auch als Frau Respekt verschaffen, wenn man dem Dorfältesten ein Schneiderbummerl anhängt.
Und hat er dann auch verlieren können, der Dorfälteste? Na, ist dem wichtig?
Ich kann mich erinnern, als ich ins Burgenland zurückgeheiratet habe, meine Mutter ist ja aus dem Burgenland, ich bin zwar in Wien aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen, aber so mein erster Auftritt im Dorf, 100 Personen im Dorf, in der Ortschaft und im Gesamtdorf, in 5 Ortschaften, 1100 Personen, gab es ein Händelschnapsen. Und da ging es um Händeln, um Hühner. Und bin halt da hinein mit meinem Mann gegangen und so, oh, Frau Minister, na, schnapsen können sie wahrscheinlich nicht. Ich habe gesagt, no, vielleicht doch.
Ja, Vorurteile.
Also, Vorurteile. Und dann hat man mir den besten Schnapser des Ortes gegeben, den Dorfältesten Schnapser. Und ich hatte wirklich unglaubliches Glück. Ich hatte großartige Karten, man konnte mit denen gar nicht verlieren. Und es ging sich wirklich von 7 hinunter ein Schneiderbummerl aus. Nie wieder in meiner Zeit im Burgenland musste ich wieder schnapsen. Weil ich habe gesagt, ich verstehe es, ihr fürchtet euch jetzt vor mir.
Manches soll so sein, finde ich das, oder?
Es war einfach Glück.
Ja.
Ich habe dann immer, wenn einer kam, wollen Sie nicht mit mir sagen, nein, das kann ich euch nicht antun.
Großartige Geschichte. Kommen wir, wir sind ja jetzt auf der schönen Seite des Lebens und sprechen darüber jetzt recht ausführlich. Und du warst eben auch Ministerin, viel ein größeres, höheres Amt, viel mehr Ämter, die höher sind, gibt es nicht. Macht Spaß? Was war denn das Schöne am Politikerin-Dasein?
Es macht weniger Spaß, als dass es die Möglichkeit eröffnet, Dinge zu verändern, und zwar schneller zu verändern. Man kann auch als Abgeordnete Dinge verändern, aber das dauert halt viel länger und man braucht dann immer Unterstützung. Als Ministerin dauert es auch eine gewisse Zeit und man hat nicht unbeschränkte Macht in einer Demokratie, Gott sei Dank nicht. Und man muss natürlich die eigene Partei dafür gewinnen, man muss den Koalitionspartner dafür gewinnen, man muss das Parlament dafür gewinnen, also zumindest eine Mehrheit im Parlament. Man kann selten alle zufriedenstellen, aber es braucht eine solide Mehrheit, dann kann man Dinge verändern. Und das geht als Ministerin schneller als Abgeordnete.
Mhm. War da eine gewisse Demut auch dabei manchmal?
Also es braucht nicht eine gewisse, es braucht immer Demut vor dem Amt. Mhm. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, denn Minister heißt ja Diener. Mhm. Und Diener oder Dienerin in dem Fall bei den Frauen, Ministerin, bedeutet, dass man das Amt respektiert, dass man es nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllt und dass man sich bewusst ist, dass auch Dinge, die man nicht richtig macht oder falsch macht, Auswirkungen haben.
War, als du die Chance bekommen hast, zum ersten Mal Ministerin zu werden, dreimal,
ja. Ich war zuerst Umwelt-, Jugend- und Familienministerin.
Dann Frauen und Gesundheit.
Dann war ich noch einmal Umweltministerin. Also, okay. Und dann war ich Gesundheits- und dann war ich 8 Jahre lang Generalsekretärin Parlament, also Nationalratsabgeordnete und dann Gesundheit und Frauen.
Und als du zum ersten Mal Ministerin warst, war für dich klar, das mache ich, das kann ich?
Das war mir eigentlich für Jugend und Familie sehr klar, weil ich Lehrerin war, weil ich Familienpolitikerin war, weil ich sozial engagiert war, weil ich Geschäftsführerin des sozialen Hilfswerks war. Also ich kannte viele Probleme der Menschen in Österreich. Bei der Umwelt hatte ich schon sehr großen Respekt. Ich war zwar umweltbewusst, ich war gegen Zwentendorf, ich war gegen Heimburg. Also ich war da schon in der Umweltbewegung verankert, in dieser grünen Gruppe des Erhard Busseck in den 80er Jahren. Aber ich hatte eigentlich falsche Vorstellungen. Für mich war Umweltpolitik Bewahrung der Natur und es war mir nicht bewusst, dass 80-90% der Umweltpolitik Abwasser sind, Müllentsorgung, also die weniger schönen Dinge des Lebens, aber die, wenn man sie ordentlich entsorgt, dann natürlich nur dann die Möglichkeit bieten, dass unsere Umwelt schön ist und unsere Umwelt bewahrt bleibt. Und da habe ich dann schon sehr, sehr viel lernen müssen. Also es war nicht nur Naturschutz, der im Übrigen Länderkompetenz ist und nicht Bundeskompetenz, sondern es war vor allem Abwasserreinigung, Müllentsorgung, Mülltrennung, in meine Zeit Recycling, ressourcenschonend, in meine Zeit datiert die Gründung der ARA. Also die Glassammlung und die Papiersammlung sind Erfolgsgeschichten in Österreich. Wir haben die höchsten Erfolgsquoten. Und die Mülltrennung musste ich exekutieren, hat meine Vorgängerin gesetzlich verankert. Aber ich musste sie sozusagen implementieren. Und das war die weniger angenehme Aufgabe, weil das schon sehr viel Widerstand in der Anfangsphase hervorgerufen hat und in der Zwischenzeit eigentlich für Österreicherinnen und Österreicher selbstverständlich ist.
Über die Schattenseiten und die Widerstände vielleicht, gegen die du dir auch kämpfen musstest, über die sprechen wir dann nachher noch. Aber das heißt, obwohl du gewusst hast, okay, Umwelt, ich bin umweltbewusst, aber so viel in die Tiefe weiß ich eigentlich nicht, was auf mich zukommt, war für dich klar, ich probiere es.
Ja, das war eine Chance. Es war auch sozusagen nicht logisch. Als meine Vorgängerin berufen wurde, war ich zumindest so im Hintergrund im Gespräch. Mhm. Also es war nicht ganz unerwartet, es war dann doch unerwartet, weil es mitten in der Legislaturperiode war und weil meine Vorgängerin aufgrund eines tragischen Ablebens eines Grazer Politikers zurück in ihre Heimatstadt ging, als Spitzenkandidatin bei der Gemeinderatswahl, als Bürgermeisterkandidatin. Und Erhard Busseck, der damals Vizekanzler war, mich vorgewarnt hat und gesagt hat, wenn die Ruth Feldkrill nach Graz zurückgeht, ich habe sie ja freigestellt, dann würde ich dich sozusagen dafür nominieren. Und hat mir auch gesagt, also Familie und Jugend beutelst du aus dem Ärmel. Da brauchst du gar nichts tun, aber bei der Umwelt liest dich ein.
großartig, finde ich. Ich habe da sehr viel Respekt davor, weil ich mich selbst kenne und weiß, dass ich da immer wieder, wenn mir was Größeres angeboten wird oder wurde, mal sehr an mir zweifle. Aber auch darüber sprechen wir danach, über die Zweifel. Wenn wir auf der positiven Seite sind, ich habe auch gelesen über dich, dass du über dich selbst sagst, du bist progressive Katholikin und einen festen Glauben hast. Was bedeutet denn der Glaube für dich?
Für mich ist das ein Anker, eine Richtlinie, eine Linie, an der ich mich bewegen kann. Ich nehme nicht alles unkritisch hin, auch nicht im Evangelium, aber für mich ist sozusagen diese wöchentliche Orientierung in der Sonntagsmesse, das Gebet ist mir schon wichtig.
Und auch im Alltag, jetzt nicht nur unter Anführungszeichen am Sonntag, wenn du auch in der Räumlichkeit bist, in der Kirche, sondern auch im Alltag ist es ein gewisser Schutz oder ein gewisses Gefühl, da passt schon jemand auf mich. Das kenne ich nämlich von mir.
Also ich spreche oft mit Gott untertags und egal wo ich bin. Ich bedanke mich auch sehr oft. Wann immer mir etwas Gutes widerfährt und das kann ein Spaziergang durch den Stadtpark sein, so wie jetzt, war ein bisschen knapp dran, daher war es ein sehr rascher Spaziergang. Und dann denke ich mir, dass ich in dieser Stadt leben darf, danke lieber Gott. Und wenn ich in der Früh aufwache, ich habe nach vielen Jahren meine Traumwohnung gefunden und jeden Tag, wenn ich aufwache, sage ich, schaue ich auf Dachgärten und dahinter das Rathaus und der Stephansdom und dann denke ich mir, danke, dass ich da wohnen darf.
Du hast auch gesagt, dass in dem Buch von Lou-Lorenz Siedelbacher kommst du auch zu Wort und da sagst du, dass der Preis der Macht war, dass du einfach Zeit für Freundinnen zu wenig hattest und dadurch vielleicht auch einige verloren hast. Wie lebst du denn heute Freundschaften und Freundinnen? Wie?
Ja, Gott sei Dank wieder etwas intensiver und das sind für mich jetzt höchste Prioritäten nach meinen Kindern, die ja auch ein bisschen zu kurz gekommen sind. Aber auch da bin ich sehr dankbar, dass ich trotzdem ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu beiden Töchtern habe, die mit ihren Freuden und Sorgen zu mir kommen.
Also da bist du Freundin ein bisschen?
Da bin ich Freundin. Ich bin nicht ein bisschen, sondern sogar sehr Freundin. Was ich versäumt habe, war diese erste Zeit meiner Enkelkinder. Da war ich noch hochaktiv und da hoffe ich, dass ich, die jetzt sind jetzt 17 und 20, dass ich da noch so eine freundschaftliche Beziehung aufbauen kann.
Und wie lebst du es? Bist du eine, die sehr intensiv auch sich regelmäßig trifft und telefoniert und so und Sorgen erzählt und erzählt bekommt?
Okay. Ich habe zum Glück im Moment Gott sei Dank keine großen Sorgen. Auch dafür bin ich dankbar, weder gesundheitlich noch finanziell noch in anderer Form, weil Gott sei Dank auch meine Kinder und Enkelkinder im Großen und Ganzen gesund ist. Vielleicht noch meine ältere Tochter, die im Moment so eine undefinierbare Abgeschlagenheit hat. Wir wissen nicht, ob es Post-Covid oder sonst etwas ist, aber und es nicht findet, sozusagen. Das macht mir ein bisschen Sorgen, aber ansonsten geht es mir Gott sei Dank gut. Aber es kommen immer wieder Leute zu mir, die Sorgen haben. Und ja, das höre ich mir an und versuche zu trösten, wenn es möglich geht, Lösungen mitzusuchen, Vorschläge zu machen.
Drehst du dich gemeinsam mit deinen Freundinnen auch manchmal im Kreis? Ich spreche aus Erfahrung. Und das sind immer wieder Themen und immer wieder Themen. Und manchmal kann ich schon selber nicht hören, meine eigenen vor allem. Wie geht's dir da?
Ich glaube, das ist im Alter weniger schlimm. Okay. Wir genießen alle die Freuden der Gelassenheit, Abgeklärtheit des Alters, weil meine persönlichen Freundinnen sind alle über 60. Und was mich besonders freut, ist, dass ich in den Freundinnenkreis auch meiner Töchter aufgenommen worden bin und so da auch ein bisschen Ersatzmama sein darf manchmal.
Das ist schön. Du sagst du ja jetzt auch, bist sicher eine Frau, die andere Frauen inspiriert und die anderen Frauen vielleicht auch manchmal ein Role Model ist. Welche Frau, an die du denkst in deinem Leben, war oder ist inspirierend für dich? Und warum?
Also für mich war es sehr ein sehr großes politisches Vorbild war die Marilis Fleming, die auch meine Vorvorgängerin als Frauenchefin war, meine Vorvorgängerin als Ministerin war, als Umwelt-, Jugend- und Familienministerin, und die blitzgescheit war und auch zwar manchmal sehr impulsiv ihre Entscheidungen getroffen hat. Da war ich anders, da bin ich anders. Marilis Fleming ist leider schon gestorben, aber die war schon ein Vorbild auch. Und in historischen Vorbildern kann ich mich gut erinnern, bei der Gründung des Club Alpha, das dann einen Trägerverein vorher bekommen hat, und das war das Hildegard-Burian-Institut. Mhm. So habe ich mich mit der Person Hildegard-Burians auseinandergesetzt, die ich bis dahin gar nicht kannte. Natürlich damals schon lange verstorben 1930. Eine unglaublich bemerkenswerte Frau, Gründerin der Caritas Socialis, der Bahnhofsmission, des ersten Mutter-Kind-Heims, hat für die ÖVP, war die erste und einzige weibliche Abgeordnete der Christlich-Sozialen 1919 im Parlament und hat 1918 für die Christlich-Sozialen mit den Stimmen der Heimarbeiterinnen die Wahlen gewonnen, weil sie sich nach einer schweren Krankheit genesen, Jüdin, und konvertiert nach dieser Krankheit, weil von katholischen Schwestern wirklich rührend gesund gepflegt, hat sie sich um die Nöte der Heimarbeiterinnen angenommen und um die Rechte der Heimarbeiterinnen und war dann auch sehr aktiv politisch, wurde das Gewissen des Parlaments genannt und ist dann wegen des wachsenden Antisemitismus in den eigenen Reihen, hat er nicht mehr kandidiert bei der darauffolgenden Wahl. Ja, ist schade, aber sie wurde auch vom politischen Gegner oder Andersdenkenden das Gewissen des Parlaments genannt.
Das ist eine schöne Bezeichnung.
Und ist die einzige Politikerin, die mir bekannt ist, die selig gesprochen wurde.
Also sehr viele Gründe für Inspiration. Du hast auch gesagt, impulsiv warst du oder bist du nicht. Bevor wir jetzt dann die Seite wechseln, was sind denn Eigenschaften, die du an dir selbst sehr schätzt und sehr magst?
Ich glaube, dass ich sehr reflektiert bin, dass ich Dinge, die ich tue oder nicht tue, auch reflektiere, mir überlege, warum und warum nicht, dass ich weiß, warum es so ist. Ab und zu bin ich schon impulsiv, natürlich. Ich kann auch wütend werden, ich kann auch bin sehr begeisterungsfähig, auch das. Also ich kann mich riesig freuen, mit anderen freuen, über Dinge freuen, die mich begeistern, die gelingen. Und ja, ich glaube, was mag ich noch an mir? Dass ich sehr zufrieden bin. Dass ich das Gefühl habe, es ist alles rund im Moment. Es passt alles. Und es sollte schon so bleiben.
Ist das, wenn du zurückblickst auf dein Leben, das zum überwiegenden Teil, obwohl es immer wieder auch Hindernisse gab, wie wir alle in unserem Leben haben, würdest du unterschreiben, zum überwiegenden Teil war dein Leben sehr rund und warst du sehr zufrieden?
Zum überwiegenden Teil war mein Leben extrem schwierig. Also ganz im Gegenteil. Darum genieße ich das jetzt,
dass es jetzt so ist.
Dass ich jetzt eigentlich so das Gefühl habe, ich darf jetzt ernten. Ich bin so in der Erntezeit.
Dieses Gefühl kenne ich auch, das stimmt. Genau diesen Gedanken. Und deshalb denke ich mir dann auch immer wieder, gerade weil meine Jugend zum Beispiel auch nicht ganz so leiwand war, denke ich mir jetzt, weil ich mich manchmal frage, warum ich so viel Glück verdient habe oder so. Und so ist auch meine Antwort dann, dass ich es genieße, jetzt das zu ernten, was vielleicht früher nicht so leicht war. Vielleicht rutscht man damit jetzt auch in die andere Seite und in die Seite, die halt eben manchmal auch nicht so schön ist. Und du hast angesprochen gerade, du bist doch manchmal impulsiv und ärgerst dich. Inwiefern darf denn auch Emotion oder welche Art der Emotion darf dann auch in der Politik da sein für dich?
Zeit, die Seite zu wechseln.
Ja, Emotion darf schon in der Politik da sein. Man darf seinen Ärger auch durchaus einmal zeigen, wenn man es respektvoll tut. Zornig sollte man nicht sein, aber man darf auch Begeisterung zeigen in der Politik, auch das ist in Ordnung. Ich glaube, man sollte überhaupt in der Politik durchaus auch seine menschlichen Seiten zeigen. Ich bin nicht der Meinung, dass man in der Politik sich irgendwo verstecken sollte. Man sollte nur vorsichtig sein, weil es muss einem klar sein, dass nicht immer alle einem wohlwollen in der Politik. Und das ist in den letzten Jahren noch viel schlimmer geworden. Es war auch in meinen Anfangszeiten kein Ponyhof, aber es ist es jetzt überhaupt nicht mehr. In der Zwischenzeit ist auch rohe Gewalt eingezogen. Meine rohe Gewalt hat es immer gegeben. Es hat immer politische Attentate gegeben. Aber es ist die Politik viel gehässiger geworden in den letzten Jahren. Durch Social Media, durch die Möglichkeit, hier ein Forum zu finden. Es hat vor Social Media auch böse und merkwürdige Briefe gegeben, die man halt dann anonyme aufgemacht hat und entweder weggeworfen hat oder der Polizei übergeben hat, wenn sie gefährlich erschienen sind. Aber es ist jetzt durch die Social Media Möglichkeiten sehr viel schneller und sehr viel brutaler geworden.
Wie bist du auch mit Ellbögen umgegangen? Wie hast du selbst, ist es was, auch wenn man selber nicht möchte, irgendwie auch reinkommt in eine Branche, wo um zu überleben man manches an den Tag legen muss, obwohl das vielleicht vorher nicht den eigenen moralischen Ansprüchen entsprochen hat?
Also ich glaube, ich habe nie Ellbogentechnik selber angewendet. Ich war konfrontiert mit Ellbogentechnik, aber man kann ja auch beim Boxen abwehren lernen. Und selber habe ich nicht den Eindruck, dass ich je jemanden weggeboxt hätte. Zumindest nie bewusst. Ich weiß es nicht, ob es von jemandem so empfunden wurde und es unbewusst war, aber ich glaube eher nicht. Also ich habe auch immer versucht, ich kann mich sehr gut erinnern, dass eine meiner damals besten Freundinnen, sie ist leider schon verstorben, immer wieder, wir haben so eine Parallelkarriere auch gehabt, und mir ist vieles gelungen und ihr ist eigentlich immer kurz bevor es um Gelingen war, dann nicht mehr gelungen. Und einmal ging es auch um dasselbe Amt. Und ich habe dann immer versucht, das mit ihr auch zu besprechen und wir haben das auch ausräumen können. Es hat unsere Freundschaft nicht belastet.
Und wenn es jetzt nicht Ellbogen waren, aber gab es andere Situationen vielleicht, an die du denkst, wo du eben verleitet warst? Weil ganz, ganz oft ich als Außenstehende, ja, kriege immer wieder gesagt, ja, das System ist halt so und man muss dann manche moralische Vorstellungen über Bord werfen. Und ich will es irgendwie nicht glauben, aber vielleicht ist es tatsächlich so. Ist es so, dass eben auch du dich dann vielleicht in Situationen wiedergefunden hast oder dachtest, dass ich das mal so und vielleicht nur denken werde.
Nein, ich habe es dann schon auch gesagt. Also das habe ich schon. Also ich war dafür bekannt und, um ehrlich zu sagen, gefürchtet. Das hat mir auch bei einer Geburtstagsrede der Erhard Bussiger mir gesagt, dass ich immer mit offenem Visier gekämpft habe. Wenn es Intrigen gegeben hat oder böse Nachreden oder so, war ich dafür gefürchtet, dass ich immer vor Zeugen auf denjenigen, meistens waren es denjenigen, Gott sei Dank waren es selten diejenigen, zugegangen bin und das offen angesprochen habe. Das mögen Intriganten gar nicht. Und da war ich dann schon sehr, da war ich straight und klar und so ist es und das lasse ich mir nicht gefallen. Und hast du das gesagt? Und wenn du es gesagt hast, warum? Und wenn du es nicht gesagt hast, dann überlege dir, warum mir sowas zugetragen wurde.
Und nach außen, da jetzt in dem Moment klingt das sehr klar und sehr korrekt. Wie hat es dann in dir aber vielleicht auch manchmal ausgeschaut? Wenn du im Bett liegen bist, war das
aber
schon
dann auch. Dann habe ich auch diesen Ärger. Wut, ich habe ihn auch manchmal wirklich mir von der Seele geschrieben.
Geschrieben.
Es hilft. Schreiben hilft immer. Also ich sage auch immer, wenn wir im Mentoring-Programm sind, wenn ihr ein Problem habt, schreibt es nieder. Es wird dann vieles klarer. Oder klärt jemand, wenn du mit jemandem nicht sprechen kannst, man kann auch schreiben. Aber man soll es sich dreimal durchlesen, bevor man es abschickt.
Aber hast du es dann auch immer abgeschickt oder abgegeben? Oder manchmal auch?
Manchmal habe ich es einfach nur geschrieben. Manchmal habe ich auch nur drüber geschlafen. Das hilft. Also drüber schlafen hilft immer. Also ich habe mich bemüht, Entscheidungen bei großen Enttäuschungen nie sofort zu treffen, sondern zumindest einmal darüber zu schlafen. Mit der Distanz des Schlafs sieht man vieles wieder klarer.
Also da nicht impulsiv.
Nein, nein, da bin ich viel, da bin ich besonnen.
Und wenn du dann mal an dir selbst auch gezweifelt hast, ob eine Entscheidung richtig war, ob, woran auch immer, oder ich will gar nicht, jetzt nehme ich vielleicht auch sogar zurück, wenn du zweifelst, woran zweifelst du dann?
Wenn eine Entscheidung nicht, also wenn eine Entscheidung nicht zu dem Ergebnis geführt hat, das ich mir gewünscht, erwartet habe, dass andere sich vielleicht erwartet haben, dann habe ich überlegt, ob sie richtig war und ob man sie revidieren kann.
Und Zweifel an dir selbst oder wenn was nagt auch manchmal oder so. Ich kenne das eben von mir, dass ich gerade am Abend dann oft Dinge nochmal durchdenke und grübel und dann dreht sich alles und in der Nacht ist oft alles viel schlimmer und so.
Also Kennst du das? Ich bin keine Selbstzweiflerin.
Wirklich, gar nicht, okay.
Entweder ich habe dann doch so ein starkes Selbstbewusstsein aufgebaut, dass ich zweifle manchmal, bevor ich Entscheidungen treffe. Also ich bin auch manchmal eine sehr langsame Entscheiderin. Also was nicht immer gut ist, es gibt ja Menschen, die entscheiden sehr schnell. Wenn ich mir nicht sicher bin, zögere ich. Und dann schiebe ich Entscheidungen manchmal vor mir her. Hat den Vorteil, dass sie sich manchmal erübrigen.
Aussitzen.
Hat den Vorteil, dass man weniger falsch macht. Also wenn ich mir nicht ganz sicher bin, entscheide ich ungern.
Ist das was, was du an dir magst?
Ja, ich mag das an mir. Andere nicht. Andere mögen das nicht an mir. Die, wenn sie dann eine, dann drängen sie, ich habe auch Mitarbeiterinnen, die sagen, also was machen wir da jetzt? Ja, lass mich noch nachdenken, vielleicht ergibt sich noch manches. Es fehlen mir noch ein paar Parameter, die ich noch gerne überlegen möchte.
Wie gehst du damit um, wenn dir dann andere sagen, finde ich gerade nicht gut, wie du reagierst? Also dich quasi kritisieren.
Ja, das kann ich schon hinnehmen. Also wenn die Kritik berechtigt ist, kann ich es hinnehmen. Kann mich auch entschuldigen, da habe ich überhaupt kein Problem. Wenn ich etwas falsch gemacht habe oder etwas gar nicht bemerkt habe, dass ich jemandem wehgetan habe, da bin ich dann eigentlich sehr betroffen. Da entschuldige ich mich natürlich dann auch ehrlich. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich habe recht, dann versuche ich zu erklären, warum ich das so gemacht habe, wenn ich Kritik ausübe oder wenn ich Kritik ausgesetzt bin. Und ich habe das Gefühl, dass sie ungerecht ist oder dass... dann versuche ich, meine Entscheidungsfindung zu erklären oder meine Motivation dahinter zu erklären, wenn es mir wichtig ist. Wenn es jemand ist, der nur kritisiert, dann nehme ich es auch nicht ernst.
Also gerade auch vielleicht von Fremden oder wie?
Na, das, wenn, es gibt ja Leute, die, denen kann man nie was recht machen. Und dann sage ich ja, okay.
Und wir haben zuerst darüber gesprochen, was du an dir magst und was sind die Eigenschaften oder die Momente, wo du dir selbst gegenüber sagst, das finde ich nicht so super, daran arbeite ich noch.
Dass ich nichts wegwerfen kann. Ach Gott, ich bin so eine
Sammlerin, oder?
Ja, eine Jägerin und Sammlerin. Schrecklich. Also ich versuche jetzt schon sozusagen meine Dinge teilweise zu verschenken. Irgendwie, ich kann nichts, was noch einen... also ideellen Wert sowieso nicht, kann ich wegwerfen, aber auch nicht, was einen materiellen Wert hat, einfach in den Müll werfen. Das bringe ich nicht fertig. Ich erzeuge auch extrem wenig Müll selber. Ich wundere mich manchmal, also sowohl in meinem Haus in Kärnten als auch in meiner Wohnung in Wien. Alles, was noch essbar ist, wird gegessen und wiederverarbeitet. Und also Essen wegwerfen macht mich... da muss es wirklich schimmelig sein. Abgelaufen zählt nicht bei mir. Solange es noch gut ist, esse ich es.
Das sagt man ja.
Das verstehen ja meine Enkelkinder überhaupt nicht. Aber ich sage ihnen, kosten, schauen, wie es schmeckt. Du schmeckst sofort, wenn es nicht in Ordnung ist.
Ja. Das lernen wir ja Gott sei Dank alle immer mehr.
Gott sei Dank.
Ja,
das also nicht dieses gleich. Ablaufdatum ist ja nur best bis.
Ja, genau.
Also am besten bis.
Und nicht kaputt ab.
Und nicht kaputt und weg.
Ja. Genau. Also okay, das heißt, das ist was nicht an dir magst,
dass
du
also,
sammelst.
Weil es wird immer mehr, es wird immer mehr und ich möchte wegwerfen und es gelingt mir nicht. Ich nehme mir einen Nachmittag und dann ist aus so ein Stoß
also
geworden.
Also ein bisschen weniger, aber nicht viel, das hat die Maria Rauch-Kallert gerade gezeigt. Hat das, wenn wir jetzt so ein bisschen psychologisch drauf schauen, hat das was mit Loslassen zu tun? Hast du auch fällt es dir schwer,
nein,
loszulassen?
Eben nicht. Also eigentlich nicht, nein. Ja, von meinen Kindern schon, das würde ich.
Ja,
aber ich binde sie nicht an mich. Also ich glaube, meine Kinder haben immer viel Freiheit gehabt und ich versuche sie auch jetzt nicht zu beschlagnahmen, nur weil ich ohnehin nicht viel Zeit. Also das ist ja immer noch gut. Ich sage immer, seid froh, wenn ich sehr aktiv bin, weil dann gehe ich euch nicht auf die Nerven. Und ihr müsst mich nicht pflegen und müsst euch nicht um mich kümmern. Freue mich trotzdem, wenn sie anrufen und fragen, ob es mir gut geht. Mhm. Umgekehrt rufe ich manchmal an und frage, ob es ihnen gut geht, ob sie noch leben.
Was glaubst du, nervt denn deine zwei Mädels an dir?
Das musst du meine zwei Mädels fragen.
Gut. Okay. Auch in dem Buch von Lulu.
Ich glaube auch, dass ich sammle.
Auch?
Schon.
War das vielleicht in der gemeinsamen Wohnung, im gemeinsamen Haushalt ein Thema?
Nein. Also die eine Tochter sammelt auch, die andere weniger.
Okay. Auch im Buch von Lou-Laurenz Siedelbacher schreibst du, oder schreibt sie über dich, zitiert dich und sagt, ich war immer ein bunter Vogel. Ich habe mich auch so angezogen mit Hut und langen Ohrringen und als Ministerin kann man aber nicht herumrennen wie ein Kakadu. Hast du dich rückblickend, fand ich sehr, sehr süß die Formulierung, hast du dich rückblickend schon ein bisschen verbogen und angepasst als Ministerin?
Unbewusst. Und zwar witzigerweise, allerdings, wie ich dann draufgekommen bin, habe ich bewusst gegengesteuert. Also ich bin 1983 ins Parlament gekommen, das erste Mal in den Bundesrat und war wirklich bis dahin ein sehr bunter Vogel und habe nach einem Jahr eher durch Zufall aufgrund von Fotos und so, die ich von mir gesehen habe, festgestellt, dass ich ein Jahr lang nur dunkelblaue, graue und schwarze Kostüme getragen habe. Hosenanzüge gab es damals noch gar nicht im Parlament, war noch strikte Tabu.
Mhm.
Nicht verboten, aber Tabu.
Mhm.
Und halt weiße Blusen oder blaue Blusen oder nicht sehr bunt. Und dann habe ich gedacht, was ist aus dir geworden? Und wie ich das gemerkt habe, habe ich dann wirklich ganz bewusst gegengesteuert.
Mhm.
Also 83, 84, also war dann 84, wie ich das bemerkt habe. Die Grünen gab es noch nicht im Parlament, die kamen erst 87. Also auch keine Pullover und keine bunten Dinge. Und ich habe damals mir gedacht, okay, jetzt muss ich dem was entgegenhalten. Und habe dann, werde nie vergessen, apropos Kakadu, auf einer Clubreise, wir haben immer wieder mit dem Gemeinderatsclub und mit dem Nationalratsclub kurz Reisen gegeben, wo wir uns Dinge angeschaut haben, die in anderen Städten gut funktionieren, in anderen Ländern gut funktionieren. Waren wir auch in Paris oder egal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich mich gut erinnern, ich habe immer große Ohrringe getragen, gab so Kakadu-Ohrringe, also wirklich so große. Und der Heini Neisser, damals Parlamentspräsident, glaube ich, hat gesagt, na, das traust du dich nicht in den Club zu tragen. Und ich habe gesagt, doch. Da habe ich sie gekauft. Ich habe natürlich nur einen getragen, weil ich ja immer nur einen Ohrring getragen habe und am anderen irgendwas anderes hatte. Und um das Ganze noch zu toppen, habe ich diesen Kakadu-Ohrring getoppt mit einem rosaroten Hosenanzug. War das so 88, 89. Einem rosa gestreiften T-Shirt und das letzte drüber war ein rosarotes Stirnband. Ich habe mich allerdings nicht getraut, so in den Plenarsaal zu gehen, aber in die Clubsitzung. Ich werde nie die Blicke meiner männlichen Kollegen vergessen. Ich habe die Wette gewonnen.
Du hast dich getraut.
Aber es war eine Mutprobe. Mhm. Bin dann natürlich nicht immer so herumgelaufen, aber ich habe mich wieder sehr viel fröhlicher angezogen. Mhm. Und dann sind die Grünen ins Parlament eingezogen und dann war das eigentlich ganz leicht.
Und war es aber eben rückblickend und reflektierend das Optische oder hast du dich auch, hat dir das vielleicht auch dein Umfeld gesagt, dass du dich in irgendeine Richtung persönlich verändert hast?
Nein, man hat dann das Gefühl, man will ja auch nicht als Minister, es gibt ein sehr schönes Beispiel aus der Gegenwart oder aus der frühen, kurzen Vergangenheit. Man will ja nicht definiert werden über, man wird sowieso als Frau immer definiert über Kleidung und sonstiges, ja. Man will ja für seine politischen Leistungen definiert werden. Und wenn du daran denkst, ich habe seinen Namen vergessen, der Gesundheitsminister
Mückstein,
der mit Sneakers zur Angelobung gegangen ist, haben alle nur über die Sneakers gesprochen. Mhm. Er war auch nicht sehr lang Minister. Der Unterrichtsminister Polaschek hat mit der Frisur am Anfang mehr Aufsehen erregt, als mit dem, was er dann, ist ein toller Mann. Der wirklich ein guter Rektor davor war und ein Experte, aber man hat dann ein Jahr lang nur über seine Frisur gesprochen. Mhm. Und das sind Dinge, wo man dann sagt, und ich kann mich gut erinnern, bei meiner Vorstellung als Umwelt-, Jugend- und Familienministerin vor der Pressekonferenz habe ich ein Medientraining bekommen, damals von einem Amerikaner, der davor den Thomas Klestil für die Wahl vorbereitet hat. Und der hat mir sofort die hängenden Ohrringe abgewöhnt. Und ich habe gesagt, wieso? Die sind ein Markenzeichen. Mhm. Sagt er, was wollen Sie? Wollen Sie, dass die Leute nachher wissen, was Sie gesagt haben im Fernsehen? Oder wollen Sie, dass Sie nur nervös werden, weil die Ohrringe baumeln? Und ich habe mich immer wieder an ihn daran erinnern müssen, wenn ich zum Beispiel, es gibt eine Journalistin, die eine sehr gute Journalistin ist, die auch im Fernsehen moderiert hat, die immer so ganz große Ohrringe getragen hat, dass mir die dann irgendwann einmal, wenn ich hingeschaut habe, auf die Nerven gegangen sind, weil sich die immer bewegt haben. Und das habe ich schon respektiert, weil ich wollte ja, dass die Menschen sich erinnern, was ich gesagt habe und nicht, was ich angehabt habe.
Ja.
Es ist aber jetzt noch so, unlängst hat mir der Hermann Schützenhöfer, auch nicht mehr Landeshauptmann, gesagt, meine Frau sagt immer, du bist die beste angezogenste Politikerin. Da sage ich, ich bin ja gar nicht mehr Politikerin. Sagt er, ja, sie weiß nie, was du gesagt hast, aber sie weiß immer, was du angehabt hast.
Wie hast du darauf reagiert?
Ich habe geschmunzelt. Ja. Sage ich, lass sie schön grüßen. Ich kann nicht die Schneiderin nennen.
Aber es ist, und ist es so, dass eben optisch, aber sonst bist du dir treu geblieben und hast nicht das Gefühl, dass du dich irgendwie verbogen hättest
gefallen. Nein, man muss Kompromisse eingehen, aber verbiegen habe ich mich nicht lassen. Nein. Also ich habe nichts getan, was wirklich gegen meine Überzeugung war.
Wie wichtig war dir früher und ist es dir heute, anderen zu gefallen und jetzt gar nicht unbedingt optisch mit deinem Outfit und Aussehen, sondern mit dem, was du sagst und so.
Jetzt sage ich gleich einmal, auch das sage ich immer wieder in unseren Mentoring-Programmen und in meinen Vorträgen. Wir haben alle immer die Sehnsucht, von allen geliebt zu werden. Und sie sagen, das ist ganz natürlich. Und ich sage immer, verabschiedet euch davon. Vor allem in der Politik, man kann nicht von allen geliebt werden. Und es ist viel wichtiger und viel effizienter, wenn sich vor allem die eigenen Leute vor einem fürchten und wenn sie einen respektieren.
Glaubst du, haben sich Leute vor dir? Ja. Wirklich?
Ja. Glaube ich schon.
Okay. Hat dich der Punkt manchmal zweifeln lassen?
Nein, weil es war so, dass ich wollte, dass sie sich sozusagen, dass sie mich respektieren. Also ich kann mich erinnern, ich habe in einer sehr frühen politischen Zeit einmal im Bundesrat, also in meinem zweiten Jahr im Bundesrat, gegen die eigene Partei gestimmt und damit eine Abstimmung umgedreht, weil ich noch drei Kollegen davon überzeugen konnte. Es war damals, als die ÖVP in einer Sommersession des Bundesrates einen Beschluss fassen wollte, dass der Herr Bundeskanzler Sinowatz damals die Sicherheitsgarantie für das Kernkraftwerk Zwentendorf übernehmen soll und dann aufsperren soll. Und da hat man mich reden lassen und ich bin da rausgegangen und habe natürlich dagegen geredet. Und habe aber vorher auch meinen Parteiabend Busse gefragt, also die lassen mich reden, sagt er, naja, wenn sie dich reden lassen, dann sprich, sage ich, aber ich bin dagegen, sagt er, ja, dann sag's. Also ja, ich habe sozusagen seinen Sanktus gehabt, was nicht dazu geführt hat, dass ich den Sanktus der ganzen Partei hatte. Also die ganze, die Bundespartei war gegen mich, die Wiener Partei war vielleicht also für mich, aber die Bundespartei war gegen mich und sie haben 3 Monate mit mir nicht gesprochen. Also es war totaler Liebesentzug und ich gebe zu, weiß nicht, ob ich so mutig, wenn ich das vorher gewusst hätte, ob ich das, Gott sei Dank habe ich es nicht gewusst und ich habe es durchgestanden und das Ergebnis war, dann hat sich wieder alles beruhigt und es hat dann ohnehin nicht stattgefunden und ein Jahr später war Tschernobyl, da wurde ich dann rehabilitiert. Da sind dann die, die auf mich alle böse waren, hinausgegangen.
Gott sei Dank.
Unsere Frau Kollegin hat ja das schon vor einem Jahr gesagt, dass ich habe 2 Kinder und ich kann einem Kernkraftwerk nicht zustimmen in unserer Nähe. Und als Umweltministerin habe ich dann natürlich sehr gegen Mochovce und Bohunice und Temelin angekämpft, vor allem in der Europäischen Zentralbank, dass es keine Kredite dafür gab, in der Europäischen Union auch. Und das war dann, Ergebnis war, dass sie mich unglaublich respektiert haben und teilweise gefürchtet. Sie haben gesagt, mit der können wir nicht tun, was wir wollen. Die ist sozusagen eine unsichere Bank. Die, wenn wir die nicht überzeugen, dann wird sie gegen uns sein. Und da haben sie schon manche gefürchtet. Und das war gut so. Das ist auch gut so. Ja. Es ist auch gut so, wenn sie sich jetzt noch fürchten, wenn wir etwas gegen, du hast das ja am Anfang gesagt, wenn etwas gegen Frauen geht, dann würde ich nicht schweigen.
Finde ich super. Eigene Prinzipien einfach auch gegen Wind zu vertreten.
Das Leben ist kein Ponyhof.
Ja. Obwohl du halt auch sagst, dann das Schweigen, das finde ich auch ganz furchtbar, wenn mich jemand mit Schweigen straft. Wie bist du dann aber damit umgegangen, wenn die wirklich über...
Naja, ein paar Freunde sind wir ja geblieben.
Ja, okay,
da
aber
ich schon dann mit Freunden sprechen darüber, ja. Aber sozusagen die Familie der ÖVP, des Clubs und so, die haben nicht mit mir geredet. Es haben schon andere noch mit
nein,
mir.
Nein, aber es hat auch
einigen,
halt, ne?
Es hat auch einigen sozusagen sehr imponiert. Also die Vorarlberger Nachrichten haben geschrieben, eine junge Frau rettete die Ehre der ÖVP. Und also es gab ja nicht nur Widerstand.
Kennst du das von dir auch manchmal, dass du dann, wenn du sauer bist du dann auch still? Oder?
Ja, dann bin ich. Also ich, wenn ich sauer bin, bemühe ich mich, möglichst nichts zu sagen, weil ich weiß, dass ich dann grantig bin, scharf bin, dass ich dann möglicherweise Menschen verletze und das will ich nicht. Also da gehe ich eher in mich, drehe mich um und gehe weg. Ich strafe nicht mit Schweigen. Also ich versuche nur, mich wieder runterzukriegen. Und wenn ich wieder dann normal, wenn ich wieder einen Normalton anschlagen kann, dann verwende ich ihn auch. Also so impulsiv bin ich dann nicht.
Dann eben wieder die Nacht drüber schlafen quasi.
Ja, dann schaut es immer ganz anders aus.
Ja. Wenn du jetzt die Atomkraftwerke alle angesprochen hast und das erinnert mich halt an meine Kindheit, da war ich so Volksschulalter oder so und das war für mich eines der größten Horrorthemen überhaupt, das Atomkraftwerk. Und größte Ängste bis heute noch. Wovor hast denn du Angst?
Eigentlich vor nichts. Oh ja, doch. Dass ich einem meiner Kinder oder Enkelkinder ins Grab nachschauen müsste. Das ist das Einzige, was mich immer bewegt hat. Das, was mich am Anfang bewegt hat, wie meine Kinder ganz klein waren, dass mir etwas zustößt oder dass ich eine lebensbedrohliche Krankheit bekomme und meine Kinder nicht großziehen kann. Also das wollte ich nicht, dass ich wollte, dass ich meine Kinder... diese Angst ist weg, weil die sind jetzt 51 und 54, also groß genug. Aber der Gedanke, dass ihnen was zustoßen könnte oder meinen Enkelkindern, so vor der Zeit, vor meiner Zeit, der bewegt mich. Ich habe Angst, ja. Es ist etwas, was ich nicht erleben möchte.
Also was du dann vielleicht...
Ein Unfall oder so irgendwas, das... Darum bin ich immer dankbar, wenn Kinder unterwegs sind, wenn sie dann schreiben, gut, wieder in Wien angekommen und so, passt.
Verdrängst du das im Alltag dann auch manchmal?
Also nein, ich habe es auch nicht, es bewegt mich nicht ständig. Ja, ja. Aber wenn du mich fragst, was mich wirklich ängstigt, was mich wirklich sehr betroffen machen würde, wäre es das.
Um, bevor wir jetzt zum Kaugummiautomaten kommen, noch ein Stück mehr Augenzwinkern reinzukriegen als der Tod, das ist wirklich wahrscheinlich auch das beängstigendste Thema für mich.
Es bewegt mich schon auch, zum Beispiel gestern ist ja die Brigitte Bierlein eher unerwartet verstorben. Und sie ist mein Jahrgang, sie ist ein halbes Jahr jünger als ich gewesen. Und das sind schon, und ich habe am vergangene Woche, habe ich einen, eine Datei bin ich durchgegangen. Im Club Alpha hatten wir so einen Wiener Salon, da waren ungefähr knapp 300 Menschen drinnen. Und ich bin die so durchgegangen und dann, also 30% davon leben nicht mehr. Und das war es in den 80er Jahren, 90er Jahre. Das hat mich schon sehr betroffen gemacht, weil halt dauernd irgendetwas ist. Die Ruth-Maria Kubitschek ist vorgestern gestorben. Die Frau Ladstätter, die ich sehr geschätzt habe, ist gestern gestorben. Das sind, also die Ruth-Maria Kubitschek war 92, war eine liebe Freundin. Und die Frau Ladstätter war 55.
Ja, das macht mich auch sehr, sehr nachdenklich und gleichzeitig versuche ich aber es im Alltag trotzdem, und das ist wahrscheinlich auch ein automatischer Mechanismus oder Automatismus, dass ich das verdränge, weil sonst kann ich nicht das Leben genießen. Nein, und wie du sagst, einfach auch die Kleinigkeiten, wenn man durch den Stadtpark geht und es ist ein schönes Wetter, genießen halt irgendwie. Also das muss sein. Das Augenzwinkern, das ich noch gemeint habe, das würde mich interessieren. Bist du eine, die, du bist ja auch Wienerin?
Ja,
also burgenländischen Wurzeln.
Burgenländisch-kroatischen Wurzeln, ja. Man kann leider nicht kroatisch.
Bist du eine, die manchmal auch so richtig das Klischee, dem Klischee entspricht und sudert und jammert und sich aufbuddelt?
Nein, absolut
oder so?
Nicht. Nein, nicht. Okay. Absolut nicht. Nein, das liegt mir nicht.
Okay, also kein Aufbuddeln. Gut, dann kommen wir jetzt zum Kaugummiautomaten, der neben uns steht. Und ich bitte dich jetzt, an beiden Seiten zu drehen, an einer zuerst.
Muss ich ein Geld reingeben?
Ja, gerne bitte. Gerne zuerst eine Münze einwerfen, die vor uns liegen auch.
Wo, da oben?
Genau, und dann drehen an der Seite der Kaugummis. Ja.
Ups.
Eine Orange.
Aha, gut.
Und auf der anderen Seite sind Fragen.
Wenn ich es aufkriege.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Ja, den komme ich auf.
Kaust du den Kaugummi oder ich? Wie du magst.
Das sind dir. An wie vielen Tagen im Jahr geschätzt passiert es, dass du alles erledigst, was du dir vorgenommen hast? An keinem einzigen.
Wirklich?
Ja. Welchen Ruf hast du? Das muss man die anderen fragen. Ich hoffe, einen guten. Deckt es sich damit, wie du gern gesehen werden möchtest? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er nicht allzu schlecht ist. Deckt es sich damit, wie du dich selbst wahrnimmst? Ja, ich glaube schon.
Wie nimmst du dich selbst wahr?
Als empathischen Menschen, der gerne jemanden hilft, ohne ein Helfersyndrom zu entwickeln.
Das ist die beste Kombi.
Und eine Genießerin, die nicht nur jedes Essen und Trinken genießen kann, sondern auch Momente genießen kann. Treffen mit Freunden genießen kann. Reisen mag ich gar nicht mehr so viel. Ich bewege mich zwischen Wien und Kärnten. Ich habe es so schön, überall dort wohnen zu dürfen, wo andere Urlaub machen. Mhm. Aber eben das Wohnen wie Urlaub zu genießen.
Mhm. Ein schönes Schlusswort. Genießen.
Genießen.
Ich habe sehr genossen, dass du bei mir warst. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Danke, Maria. Alles
Gerne.
Gute.
Alles Gute dir auch.
Danke. Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinung. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.